Röhr.
Oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Ein Verbrechen, ein Held, ein Eissalon.
Als Andi nach Hause kam, sah er die Ladestation seines Telefons blinken. Er überlegte einige Sekunden, dann stand er auf und drückte auf Wiedergabe. Die leicht heisere Stimme Domenico Bauers krächzte aus den Billiglautsprechern. Wie immer wirkte sie total im Moment und leicht zerstreut zugleich. Hey, Andi, wie geht's so? Es folgte eine kurze Pause. Ja, also weißt du, ich dachte, vielleicht komm doch mal wieder vorbei hier. Ich kann dir sagen, hier passieren lustige Sachen. Es folgte eine kurze Pause. Wie war das noch? Wie lächerlich und weltfremd ist der, der sich über irgendetwas wundert, das im Leben vorkommt? Marc Aurel. Der hatte schon was drauf, der Marc Aurel. Drum sind ja nach ihm auch überall Straßen benannt. Also hier draußen bei mir natürlich nicht. Leider. Das wäre lustiger, wenn wir auf dem Marc Aurel Platz Kaffee trinken könnten, gleich beim Bauochs oder gegenüber vom Billo. Was meinst du, hä? Naja, egal. Komm mal vorbei. Oder ruf mal an. Servus. Marc Aurel. Servus. Eigentlich seltsam, dachte Andi, dass dem der Lateinlehrer immer noch so nachhängt. Domenico Bauer war in Andis Schulzeit eine ziemliche Attraktion gewesen. Nicht wegen des Unterrichts. Erstens war Latein kein Fach, das abgesehen von Hass große Emotionen hervorrief. Und zweitens war Domenico da so fordernd und willkürlich gewesen, wie viele andere Lehrer auch. Nein, das Attraktive war das, das sich im Unterricht abspielte, wenn er vergaß, zu unterrichten. Mit ein paar geschickt gestreuten Stichworten konnten die Schüler Domenico dazu bringen, Anekdoten und Betrachtungen über die Geschichte der klassischen Musik und insbesondere des Klaviers herausfließen zu lassen, ohne jeden Sinn für Relationen, geschweige denn für die Dauer einer Schulstunde. Bach, das Genie. Mozart, der Nervige. Tschaikowski, der Weichliche, der aber für gewisse Stunden der Beste war. Chopin, der Angeber. Scarlatti, das Arschloch, nach dem ich benannt worden bin. Und so weiter und so fort. Als beste Stichwörter erwiesen sich Keith Jarrett. Ja, das haben wir gebraucht, dass endlich ein Jazzer Bach interpretiert, so öd wie niemand zuvor. Und Martha Argerich. Wahnsinn! Unglaublich! Die Göttin! Ich will mir ihre Finger annähen und ihr Gehirn! Wenn das Stichwort Schleudern einmal nicht klappte, sagte man in der nächsten Pause zueinander, das sei jetzt aber Argerich gewesen, und kicherte. Als Kind hatte Domenico Bauer Klavier lernen müssen, bis zum Umfallen wahrscheinlich. Er hasste und er liebte es. Er wusste alles über das Klavier und wünschte sich immer wieder, nichts zu wissen. Eine ganze Stunde hat er einmal über das Gefühl nachgedacht, wie es wäre zu entdecken, dass es immer chinesisch klingt, wenn man nur die schwarzen Tasten spielt. »Das haben sie mir vorenthalten«, hatte er mehrmals wiederholt, immer leiser werdend und dabei aus dem Fenster gestarrt. Andi hatte rasch besondere Fähigkeiten im Stichwortgeben entwickelt. Er hatte sich auch immer auf Domenicos Auslassungen gefreut, nicht nur, weil sie bedeuteten, dass man weniger Vokabeln abgefragt wurde. Irgendwie waren die Auslassungen selbst Musik gewesen. Ziemlich schräge und ziemlich holprige Musik, aber doch Musik. Ein irrer Typ, der sich über das Klavierspielen aufregen konnte und dabei selbst klang wie ein Klavier. Andi mochte das sehr. Als Domenico ein paar Jahre nach Andis Matura mit 50 Jahren in ein Kaff auf dem Land zog, weil er beschlossen hatte, es gebe keinen Unterschied in der Sinnhaftigkeit des Lateinunterrichtens und jener des Familienvermögenverprassens, besuchte Andi ihn regelmäßig. Nicht rasend oft, vielleicht zweimal im Jahr. Er erinnerte sich noch gut an den letzten Besuch. Oder war es der vorletzte gewesen? Jedenfalls hatte Domenico wie immer einen beeindruckend dicken Joint gebaut, sich diesmal allerdings anstatt stundenlang über verschiedene wichtige Grundsätze und komplett unwichtige Details des Lebens zu sinnieren, ans Klavier gesetzt. Andi war übrig geblieben, mit dem letzten Rest des Joints in der Hand. Er hatte Domenico aus dem Nebenzimmer barocke Tonkaskaden spielen gehört und dabei im Schildkrötentempo unmenschlich gründlich, so schien es ihm jedenfalls, die Stube betrachtet. Er sah das Regal mit den Schallplatten. Er sah das Regal mit den Büchern. Er sah die Reproduktionen von Bildern Piero della Francescas an der Wand. Er sah die bunten Kaffeetassen aus den letzten 3-4 Tagen, die im Raum verteilt waren. Er sah aufgeschlagene Partituren, die Domenico offenbar gelesen hatte, wie Bücher. Er sah das Regal mit den Logikspielen und mehrdimensionalen Puzzles, mit dem Rubikwürfel und dem 15er Schiebespiel. Er sah das 100.000 Teile Puzzle an der Wand hängen, das Tiger im hohen Gras zeigte, so gut getarnt, dass Andy eigentlich nur Gras sah. Er sah die Sammlung von Figuren aus dem Film Dschungelbuch. Die Schlange K. hatte Domenico als einzige Figur mehrmals. Andy zählte 11 Versionen in verschiedenen Materialien und Größen. Er sah das kleine Bild von Brian Wilson auf der Kommode, auf dem Domenico das Gesicht des Beach Boys mit rotem Filzstift durchgestrichen und mit den Worten »I hate« versehen hatte. Er sah eine ganze Menge gekritzelter Zeichnungen auf karierten Einzelblättern über dem Sofatisch verteilt, so als würde Domenico sehr viel telefonieren. Er sah eine Ausgabe des Necronomicon im Bücherregal. Er sah eine Ausgabe von Keith Jarrett, die Goldberg-Variationen, im Plattenregal, was ihn sehr wunderte. Er sah Kunstbände von Art Brütt-Künstlern im Bücherregal, also von Verrückten, die Glück mit ihrem Irrenhaus gehabt hatten. Er sah einen aufgespießten Hirschkäfer hinter Glas. Er sah das Gebiss irgendeines Kleinraubtiers unter dem Tisch liegend. Er sah unglaublich viel und hätte noch viel mehr gesehen, wenn ihm nicht plötzlich irgendetwas an Domenicos Klavierspiel seltsam vorgekommen wäre. Behutsam drückte Domenico Akkorde, die Andy bekannt vorkamen. Und dann begann er zu singen. Irgendetwas von Regen und Eis und dem Schatten eines Mannes, das war doch, das kannte Andy von sehr weit früher, das war doch dieses Dings, dieses »Oh, Mandy«, sang Domenico. »Well, you came and you gave without taking«. »Wolltest du nicht Bach spielen?«, fragte Andy. »But I sent you away, oh, Mandy«. Andy nahm noch einen Zug und schaute nochmals auf die Kunstdrucke, die Partituren und die Bücher, auf das Brian Wilson-Foto und begann zu lachen. Yesterday's a dream, I face the morning. Andy lachte und lachte. Crying on a breeze, the pain is calling, oh Mandy. Es war ein fantastisch erfreulicher Abend gewesen, allerdings auch ein Abend, den man nicht so einfach wiederholen konnte. Seither hatte Andy irgendwie Hemmungen, zu Domenico ins Kaff zu fahren. Es war also wohl doch der letzte Besuch gewesen. Und jetzt hatte er ihn auf dem Anrufbeantworter. Seltsam, dass ich gerade gestern an ihn gedacht habe, dachte Andy. Einmal Zitrone, Limette, Kimchi. Andy schaufelte Eiskugeln in die Dinkeltüte und kassierte. Einen Rondo Veneziano, bitte. Andy schaufelte Himbeer, Kaffee und Marzipaneis in eine um 180 Grad gedrehte Nachbildung des Glockenturms von San Marco und kassierte. You don't feature Vegemite ice cream by any chance? Eine selten gehörte Frage. Andy lächelte den hünenhaften Australier an. No, unfortunately not. But we have Aivar. It might taste similar. All right then. Andy schaufelte und kassierte. Aivar-Eis war seit 2 Saisonen der letzte Schrei unter den jungen Leuten in der mittelgroßen Stadt. Dem Gesichtsausdruck des Hühnen nach zu urteilen, würde es in Australien kein großer Erfolg werden. Have a nice day. Ach, Andy, ich sage dir. Sue hatte sich von hinten an Andy herangeschlichen. Wenn alle nur Gelati to go wollten und Sue an der Bar vereinsamte, rechnete sie üblicherweise eine Zeit lang Zahlen nach. Wenn sie den Anschein der Notwendigkeit dieser Tätigkeit auch vor sich selbst nicht mehr aufrechterhalten konnte, kam sie zu Andy. »Ja, was gibt's?« »Ja, weißt du, manchmal frage ich mich.« Man brauchte im Frühjahr erst gar nicht anzufangen, wenn man nicht imstande war, gleichzeitig Eis zu schaufeln und sinnvoll auf Sues Halbsätze zu reagieren. »Was denn?«
»Ah, ist eben schon so eine Sache, Andy, gell?«
»Ja, da hast du sicher recht.«
»Nein, nein, also ich meine im Ernst, Andalusien ist wirklich toll, ich meine, schau dir das mal an.«
Sue hielt Andy einen Prospekt unter die Nase, auf dem schmale Treppen, Kirchtürme, versteppte Hügel und ein Stier zu sehen waren. »Ja, fette Sache.« Andy blieb kurz angebunden, denn erstens sah das aus wie jede x-beliebige Stadt und Landschaft im Süden und zweitens war Prospekt betrachten und Eisschaufeln auch für ihn nicht einfach zu koordinieren. »Da fühlt man sich fast wie in Kuba.«
»Was? Du warst schon mal in Kuba?«
»Nein, aber schau dir das an.« Sue hatte weitergeblättert und zeigte Andy jetzt das Foto eines Prachtgebäudes im Kolonialstil, vor dem eine Frau mit Hut, Schleier und Fächer stand.
»Okay. Ich meine, dass du echt Städte mit Klasse, ja? Sevilla, Granada und so und dann noch das Meer und die Sierra Nevada und Portugal ist ja auch nicht weit.« Naja, nicht weit, also ich glaube, das ist relativ. Ach was, relativ, gar nichts ist relativ. Weißt du, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Ja, aber auf jeden Fall, das müsste Reinhold doch überzeugen. Weißt du, Andi, es wäre sicher nicht zu deinem Schaden. Was wäre nicht zu meinem Schaden? Naja, du könntest das hier ja pachten, das früher, weißt du? Da würden wir sicher ein gutes Arrangement finden. Du bist ja unser größter Schatz. Was weiß ich? 3.000-4.000 im Monat? Sowas. Das ist jetzt noch nicht ganz ausgereift. Den Eindruck hatte Andi auch. Aber wir, weißt du, wir hätten dann endlich mal richtig Zeit. Ich bin auf Dauer einfach nicht der Typ für den kühlen Norden, glaube ich, sagte Sue. Erst kürzlich hatte Andi gelesen, dass die Durchschnittstemperatur der mittelgroßen Stadt im warmen Halbjahr auf 23 Grad gestiegen war. Außerdem war ihm Sus Neigung zu euphorischen, hochfliegenden Plänen, die in interessantem Kontrast zu ihrer Buchführungspedanterie stand, nicht unbekannt. Sie hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits Prospekte von Sardinien, Bulgarien und Borneo geschwenkt. »Lass das doch erst mal sacken, Sue«, sagte er. Sacken Sue«, wiederholte sie. »Ihr seid solche elenden Stubenhocker.« »Wer wir?« »Na, was weiß ich, du, Reinhold, ihr alle halt.« Jetzt musste sie selber lachen. »Überleg dir das doch einfach mal.« Es war nicht das erste Mal, dass Andi zu solchen Überlegungen angehalten wurde. Mal von Sue, mal von Reinhold. Aus gänzlich unterschiedlichen Gründen allerdings. Sie machten ihn nicht froh, diese Überlegungen. Es waren Dinge, über die er sich keinen Kopf machen wollte. In besonders schwachen Stimmungen kam ihm sogar vor, als machten ihm solche Dinge Angst. Zu allem Überfluss entdeckte er in diesem Moment auch noch einen Mann, über den er sich ebenfalls keinen Kopf machen wollte, unter gar keinen Umständen, in der dritten Reihe der anstehenden Gelati-Kunden. Der Mann stand da neben Bettina und hieß Zachi. Zacharias Brendel, Bettinas Freund. »Hey, hey!« sagte Andi betont schwungvoll, als die beiden an der Reihe waren. Ein geräumiges Büro, zweckmäßig und mit Understatement eingerichtet. Modernste, auf Ergonomie hin designte Arbeitsmöbel und als Zeichen der Exzentrik und der Wertschätzung des Schönen eine alte Pendeluhr. Sie geht auf die Minute genau. In einem zweckmäßigen, auf Ergonomie hin designten Stuhl mit Metallrahmen sitzt die Frau aus dem SUV. Sie rutscht angespannt hin und her. »Ja«, sagt sie, und dann war er weg. »Ist doch gut zu wissen, dass wenigstens dort oben die Müllabfuhr pünktlich kommt.« Sie versucht ein Lächeln. »Nun ja«, sagt der Mann, der ihr gegenüber hinter seinem großen, aber auf Ergonomie hin designten Schreibtisch sitzt, »das wäre tatsächlich gut, aber haben Sie sich nicht überlegt«, er beugt den Oberkörper unmerklich nach vorne, »dass Sie in einem heruntergekommenen Kurort oder was immer das genau ist, in der Zwischensaison mit Ihrem Fahrzeug und Ihrer Autonummer auffallen wie ein Bus Chinesen?« »Es ist das Langlaufparadies im Möseletal«, will die Frau sagen, hält sich aber zurück. »Alles war zugenebelt«, murmelt sie. »Ja, das ist Ihr Glück. Und Sie sind sicher, dass Sie keiner gesehen hat?« Die Frau zögert eine Sekunde zu lang. »Eben, Sie sind sich nicht sicher. Sie können gar nicht sicher sein. Nur weil Sie niemanden sehen, bedeutet das nicht, dass Sie nicht gesehen werden. Das ist nicht so wie mit der Fotokamera, verstehen Sie?« Die Frau zögert eine weitere Sekunde zu lang. »Oder haben Sie sogar einen Verdacht? Ist da was passiert?« »Da ist was passiert, nicht wahr? Es ist was passiert!« »Naja, da war so ein Penner, aber...« »Der hat doch garantiert nicht gerafft, was ich...« »Garantieren gibt es keine. Nirgends gibt es Garantien. Das predige ich doch seit Jahren.« »Und außerdem, was soll denn ein Penner mit dem Inhalt anfangen? Vor allem in diesem Zustand. Der kann den Sack wahrscheinlich nicht mal hochheben.« Die Frau versucht ein Lächeln. »Wir müssen da noch jemand hinschicken. Vorher kann ich nicht schlafen. Ich kenne das. Es geht dann jeweils höchstens 1,5 Stunden und dann schrecke ich wieder auf. Ich kenne das. Da helfen die Pillen auch nicht.« Die Frau nickt und will etwas dazu sagen, aber der Mann kommt ihr zuvor. »Nein, nein, Sie nicht, das reicht jetzt. Ich suche mir jemand anderen, ich brauche nicht noch so einen Bus Chinesen.« Die Frau startet einen letzten Versuch. »Aber jetzt im Ernst, ich glaube wirklich nicht, dass...« Sie stoppt ihren stotternden Redefluss. Nicht nur, weil der Mann sie scharf ansieht, sondern auch, weil sie sich an etwas Weiteres erinnert aus Untermoos, etwas, das der Mann noch nicht aus ihr herausgekitzelt hat. Als sie schon ein gutes Stück weiter aus dem Drecksloch herausgerollt war, sah sie durch den Nebel etwas, das ihr gar nicht gefiel. Da lehnte ein nicht abgeholter Müllsack an der Wand. Sie war sich nicht hundertprozentig sicher, aber doch zu unangenehmen 80% oder 83%. Sie fuhr schnell weiter, um sich das Nachdenken zu ersparen, was aber natürlich nicht klappte. Vielleicht musste die Müllabfuhr aus irgendwelchen bürokratischen Gründen ja komplizierte Routen fahren in Untermoos. Vielleicht waren die Müllsackraussteller dort an dem zweiten Ort um ein paar Minuten zu spät dran gewesen. Kann alles sein. Kann alles sein. Sie weiß es nicht. Sie hasst sich selbst dafür, dass sie es nicht weiß. Sie muss diesen Zustand ändern. »Hey, hey«, sagte Andi betont schwungvoll, als Bettina und Zachi an der Reihe waren. »Hallo, Andi«, sagte Bettina. »Hallo, Bayela«, sagte Zachi. Schon, dass er ihn bevorzugt mit dem Nachnamen anredete, machte Andi wahnsinnig. »Dasselbe wie immer«, fragte Andi. Zachi nahm immer eine Kugel Mate, zwei Kugeln Holunder. »Ja, sicher«, sagte Zachi. »Pistazie, Pfirsich, Heidelbeer«, sagte Bettina. Sie probierte sich quer durchs Sortiment. »Alles okay bei euch?«, fragte Andi. »Ja, ja«, sagte Bettina. »Clearly«, sagte Zachi. »Weißt du, ich habe denen einfach gesagt, sie sollen sich mal überlegen, ob sie das wirklich machen wollen mit dem P53. Das ist natürlich die billigere Lösung, habe ich gesagt. Aber auf längere Sicht...« »Was ist ein P53?«, fragte Andi. »Naja, so heißt das Konzept für die Sicherheit von nicht überdachten Außenanbauten«, sagte Zachi. »Von Balkonen?«, fragte Andi. »Genau, genau«, sagte Zachi, »auf jeden Fall. Die so, wir haben das aber noch schriftlich, ja? Und ich so, ja, da müssen Sie aber bedenken, dass für die, die heute immer noch das P53 vertreten, sicher nicht die Sicherheit, sondern die Faulheit an erster Stelle steht. Das ist ihnen eingefahren, ja? Und dann haben sie noch das P57 hinter dem Ofen hervorgeholt. Stell dir das mal vor!« »Ich versuch's«, sagte Andi. »Komm, Zachi, wir müssen weiter, da warten noch andere«, sagte Bettina sanft. Es war Andi ein Rätsel, wie sie es schaffte, bei Zachi immer die Ruhe zu bewahren. Ansonsten war sie nicht gerade für ihre Geduld bekannt. »Na, auf jeden Fall, die habe ich in der Tasche. Ciao, Bayela«, rief Zachi im Weggehen und rieb dazu seinen rechten Daumen an Zeige und Mittelfinger. Andi winkte Bettina. Als Andi an diesem Abend nach Hause kam, hatte er schon wieder eine Nachricht von Domenico Bauer in der Voicebox. »Pff, also ehrlich«, krächzte es aus dem Lautsprecher, »das ist wirklich grotesk!« 3 Sekunden Pause mit statischem Knacksen, Schiebegeräuschen und hörbarem Atmen. »Grotesk, grotesk! Andi, warum bist du eigentlich nie daheim?« »Na egal, ich sage dir, es ist grotesk. Komm mal vorbei, unbedingt, das wird dir großen Spaß machen, da bin ich sicher. Das Leben ist doch zu kurz, um ewig nur Nachrichten abzuhören. Grotesk, grotesk.« Wieder ein bisschen knacksen und atmen, dann schnalzte Domenico zweimal mit der Zunge und legte auf. »Wovon zum Teufel spricht er?«, dachte Andi. Erst 4 Tage später hatte Andi das nächste Mal frei. Am Vorabend ließ er sich bereits um 5 Uhr von Horny ablösen, dem er als Belohnung ein Päckchen von Domenicos Gras versprach. Um 5:30 nahm er den Postbus. In Domenicos Kaff zu reisen war umständlich. 2-mal umsteigen und öffentliche Überlandbusse fuhren im ganzen mittelgroßen Land nur noch zu Morgen- und Abendspitze. Während der Kalandervirus-Krise hatte man den Verkehr eingeschränkt und dieser Bereich war nie mehr richtig hochgefahren worden. Andi erinnert sich noch an regelmäßig vorgebrachte Begriffe. Kostenwahrheit, Effizienz, Landflucht. Kurz vor 8 kam er an. Wie immer stieg er bereits am Rand des Dorfes aus, weil er das langsame Zu-Fuß-Eintauchen in die ihm fremde Welt mochte. Andi hatte immer gedacht, echte Aussteiger würden sich eine Hütte im Wald bauen oder wenigstens irgendeinen gottverlassenen leeren Bauernhof finden. Aber Domenico war zweifellos ein echter Aussteiger im Geiste und er hatte sich diesen Wintersportort mit großer Vergangenheit ausgesucht. Vor 100 oder eher 150 Jahren, als die Eisenbahn das ganz große neue Ding war, hatte Untermoos seine Blüte erlebt. Darum gab es ein Ortszentrum aus nicht unimposanten Steinhäusern und ein Villenviertel aus Holzburgen mit Namen, die in geschwungener Schrift über dem Tor angebracht waren. Zum Auerhahn, Gipfelblick, Seelenglück, Tournesol. Heute waren die meisten davon lange nicht mehr gebeizt worden, die Häuser waren fleckig,
Die Eisenzäune um die Gärten rosteten. Domenico Bauer wohnte im Ortszentrum, mittendrin. Er war hier zum offiziell anerkannten Bestandteil des Lebens geworden. Wie oft hatte er Andi von inhaltlich eher unspektakulären Unterhaltungen mit seinen Nachbarn oder mit den Frauen im Lebensmittelladen erzählt. Irgendwie schienen ihm hier Sachen Freude zu bereiten, die ihn in der mittelgroßen Stadt nur noch gelangweilt hatten. Diebische Freude sogar. Als würde er den Menschen, die hier wohnten, irgendetwas stehlen, das sie nicht mehr brauchten oder bemerkten. Andi gelangte zu Domenicos Haus und klingelte. Keine Antwort. Andi klingelte nochmals. Wieder nichts. Gut, er hatte sich nicht angekündigt, aber erstens war Domenico um diese Zeit, wie er sagte, immer zu Hause und kochte, und zweitens hatte er ihn ja aufgefordert, einfach zu kommen. Andi ging ein Haus weiter, denn neben diesem Haus war ein Gang, durch den man in den gemeinsamen Innenhof gelangte, und in diesen Innenhof schaute Domenicos Stubenfenster. Andi klopfte an die Scheibe. Nichts. Andi schirmte seine Augen mit den Händen ab und presste seinen Kopf an die Scheibe. Da war niemand. Nur die Stube. Sie sah aus wie eine Stube. Nichts Besonderes, aber andererseits irgendetwas kam Andi seltsam vor. Hier hat eine Art umgekehrter Einbruch stattgefunden, dachte er. Es standen keine Kaffeetassen herum. Es lagen keine Zettel auf dem Sofatisch. Keine aufgeschlagenen Bücher, keine Notenhefte, kein gar nichts. Es sah aus, als hätte hier jemand, der nicht Domenico war, notdürftig eine Art Ordnung hergestellt. In den letzten 5 Jahren hatte Andi dieses Zimmer nie so gesehen. Seltsam. »Ja, hallo!« Andi erschrak. Er drehte sich um. Von einem Fenster im ersten Stock blickte Frau Dingsbums in den Hof. Oberwieler oder Hintermeier. Sie kannte ihn. Zum Glück. »Guten Tag. Haben Sie den Domenico gesehen?« »Heute nicht. Gestern schon.« »Aha. Wollte er weg?« »Na, was weiß ich, was der immer will.« Frau Oberunterhinterberger lachte. »Bei dem spielt sich ja so einiges ab im Oberstübchen.« »Ja, aber ich meine, gesagt hat er nichts?« »Nein. Also schon, aber nichts Sinnvolles.« Frau Hinter-Unter-Obermüller lachte schon wieder. »Also war er komisch?« »Nein, ganz normal.« Sie lachte. Andi bedankte sich und verließ den Hinterhof. Ohne groß nachzudenken, ging er weiter in Richtung Hauptplatz. Vielleicht würde Domenico ihm ja einfach irgendwo begegnen. Vielleicht hat er sich mit irgendjemandem verplappert. Vielleicht. An der Stelle, an der sich die Gasse zum Platz hin weitete, stand eine Polizistin. »Ah, guten Tag. Schön, dass ich Sie hier treffe.« Andi wunderte sich selbst über die Worte, die seinen Mund verließen. »Haben Sie zufällig den Domenico Bauer gesehen? Also kennen Sie den überhaupt? Der ältere Mann, der da unten wohnt, so einer mit Bart und ziemlich weißer Bart, trägt immer Hemden und im Winter so einen langen Parker und...« »Na, sicher kenne ich den. Aber ich habe jetzt keine Zeit«, sagte die Polizistin streng. »Ich muss hier aufpassen.« Dann veränderte sich ihr Gesichtsausdruck und bekam etwas Dachsartiges. »Wer sind Sie denn überhaupt?« Da erst sah Andi die Absperrung. Hinter der Polizistin am Anfang des Platzes vor dem Friseurladen lag ein Körper, umgeben von gespannten Polizeibändern. Ein männlicher Körper. Ein lebloser Körper. Eine Leiche. »Bartlos«, stellte Andi erleichtert fest. »Beantworten Sie meine Frage«, sagte die Polizistin jetzt noch strenger. »Wer sind Sie überhaupt? Können Sie sich ausweisen?« Didel, dudel, dudel, dudel. In Andis Kopf herrschten ideale Bedingungen, um die Orgel der Ablenkung wiederkehren zu lassen. Die Orgel der Konzentrationsunmöglichkeit. Die Orgel des Nicht-Hier-Sein-Wollens. Wie immer war die tatsächliche Situation dafür denkbar ungünstig. »Identitätsnachweis, bitte«, sagte die Polizistin. Das »bitte« klang, als gehörte es nicht dazu. »Ach so, ja, hier«, sagte Andi. Die meisten Menschen hätten in dieser Situation ihr Handy mit der B-Tag Holo-ID gezückt. Andi zeigte der Polizistin eine Plastikkarte. Didel, dudel, dudel, dudel. »Also, Herr Bayerler, was machen Sie hier?« Andi meinte genau zu wissen, was die Polizistin jetzt dachte. »Der Täter kehrt an den Tatort zurück. Das hatte man ja schon oft gelesen. Wo eigentlich? Und stimmte das überhaupt?« »Warum sollte man das machen? Das wäre doch ausgesprochen dämlich. Gut, bei Brandstiftern vielleicht. Da, was machen Sie hier?« »Eben, ich wollte Domenico Bauer besuchen. Der war mal mein Lehrer.« »Der Typ war Lehrer?« Komisch, dachte Andi. Ich habe geglaubt, Domenico redet so viel mit allen im Dorf. Didel-dudel-dudel-dudel. Naja, bei Polizistinnen und Nonnen ist man vielleicht nicht so gesprächig. Das ist ja nicht zu fassen. Und warum wollten Sie den besuchen? So halt. Ich mache das öfter, wissen Sie? Fragen Sie auch die Nachbarin, die Frau Unterrieder. Ich kenne keine Unterrieder. Warum besuchen Sie ihn öfter? Was war das für eine bescheuerte Frage? Didel-dudel. Warum besucht man jemanden, weil man ihn mag und ein bisschen Zeit übrig hat und Spaß haben will? Und handeln Sie mit Drogen, Herr Bayerler? Was? Drogen? D-R-O-G-E-N? Verfluchter Blödsinn. Nicht nur war er ein Täter, der in den Tatort zurückkehrte. Er war auch ein Dealer, der in diesem lieblichen Städtchen bei seiner ruchlosen Tätigkeit überrascht worden war und sofort kaltblütig zugeschlagen hatte. Er war geliefert. Er würde verhaftet werden. Er würde in den Verhörraum geschubst werden und, na gut, so sehen Sie eigentlich nicht aus. Zeigen Sie mir mal Ihre Tasche. Was? Ihre Tasche? Bitte sehr. Andi reichte der Polizistin seinen Jutebeutel mit dem Sonnenemblem und dem Aufdruck Biodrogerie Paulsen. Die Polizistin wühlte darin herum. Sie zog Andis Busticket hervor und betrachtete es eingehend. Andi dachte, dass es immerhin etwas Gutes hätte, wenn sie ihn jetzt verhaftete, nämlich, dass er dann einen Grund hätte, seine Anwältin anzurufen. Bettina. Okay, hier. Ich darf Sie bitten, diese Amtshandlung nicht weiter zu stören. Was? Hauen Sie mal ab hier. Gleich kommen die Kollegen aus der Stadt. Und Sie sind ja ganz offensichtlich erst nach dem Mord hier angekommen. Ach so. Was, ach so? Stimmt das etwa nicht? Doch. Natürlich stimmt das. Aber, wegen Domenico Bauer. Der ist nicht zu Hause. Ja und? Also ich meine, das ist doch sehr ungewöhnlich. Herr Bayerler. Schauen Sie mal da nach vorne. Da liegt ein toter Mann auf dem Hauptplatz. Das ist sehr ungewöhnlich. Sein alter Kiffkopf mal nicht dort ist, wo er behauptet zu sein, ist nicht im geringsten ungewöhnlich. Man könnte sogar sagen, ist komplett scheißegal. Gut, wenn man es so betrachtet, dachte Andi. Er wunderte sich immer noch über den Ruf, den Domenico hier in Untermoos hatte und der den Schilderungen, die er bis jetzt gehört hatte, so gar nicht entsprach. »Vielen Dank«, sagte er sinnloserweise zur Polizistin. Auf Wiedersehen. In diesem Moment fuhren zwei Polizeiautos und ein schwarzer Electron Deluxe 2050 auf den Platz. Die Haltung der Polizistin straffte sich. Ein paar Gestalten, ausschließlich Männer, entstiegen den Autos und machten sich in der näheren und weiteren Umgebung der Leiche zu schaffen. Ich glaube, ich gehe mal einen Kaffee trinken, dachte Andi. Okay, dachte Andi in der Gaststube des Hirschen sitzend. Vor dem Fenster hatte Nieselregen eingesetzt. Die Polizisten trugen nun Regencapes, manche in schwarz, manche in gelb. Sie veranstalteten ein tonloses und unelegantes, aber doch von einem schwerfälligen Pulsschlag angetriebenes Ballett. Okay, da draußen ist irgendeiner umgebracht worden. Und Domenico ist verschwunden? Und hier glaubt mir keiner, dass er verschwunden ist? Vielleicht ist er ja auch gar nicht verschwunden, nur wenn einer mehrmals grotesk auf eine Voicebox redet und dann nicht daheim ist, obwohl er weiß, dass man kommt oder zumindest ahnt, dass man kommt, dann kann man ja schon mal den einen oder anderen beunruhigenden Gedanken haben, selbst wenn dieser jemand Domenico Bauer ist, weil immerhin ist in unmittelbarer Nähe einer umgebracht worden. Der eine verschwindet, der andere stirbt, in einem totalen Kaff, wo nie etwas passiert. Okay, das sind Zeichen, Andi, das sind Zeichen. Die beklemmenden Zeichen von Untermoos. So heißt vielleicht das nächste Buch von diesem Schwöd. Ich muss jemand anrufen. Ich habe keine Lust, hier allein auf mich selbst einzuquatschen, stundenlang. Also, los. Bettina? Klaus. Bettina? Nein, Klaus. Am nächsten Morgen saßen sie beide auf der Terrasse des Hotels Waldesruh unter dem ausgefahrenen Kunststoffdach. Es regnete immer noch. Die Nacht hatte Andi in Klaus' Auto verbracht und Klaus im Hotelzimmer. Das Zimmer war Klaus' Mindestforderung gewesen, um nach Untermoos zu kommen. Zwei davon konnte Andi sich nicht leisten, nicht mal im Waldesruh, das Andi mit seiner gemütlichen Heruntergerocktheit immer schon angesprochen hatte. Klaus ist der Richtige, dachte Andi. Zwar sah der hagere Klaus tatsächlich aus wie ein Drogendealer, aber andererseits war er Schauspieler. Zieh dir was Anständiges an, hatte Andi gesagt und Klaus hatte verstanden. Jetzt saß er in dunkelblauem Sakko und hellblauem Hemd am Frühstückstisch und plauderte mit dem älteren, breitgebauten Kellner.
wirklich toll, dass das so einfach geklappt hat. Wissen Sie, ich dachte, ich komme viel weiter gestern. Ich muss ja schlussendlich nach München. Und dann war ich aber doch zu spät dran. Es dauert einfach alles immer länger, als man meint. Aber das kennen Sie ja sicher.
Ja, schon. Aber nach München geht's ganz woanders.
Ja, ja, ich weiß, aber ich kann mir halt einen Umweg nicht verkneifen, wenn Berge in der Nähe sind, wissen Sie? Ah, die Luft und so. Ist ja wirklich prächtig hier. Da kommen sicher viele Touristen her im Winter.
Naja, eher nach Obermoos.
Wieso Obermoos? Hier ist es doch herrlich.
Klaus deutete in den Nieselregen.
Und wo ist überhaupt Obermoos?
Oben.
Es entstand eine kurze Pause. Dann deutete der Kellner in Richtung Gondelbahn.
»Ah, ja«, sagte Klaus,
»das schaut natürlich auch interessant aus.« Er grinste den Kellner mit seinem weltoffensten Gesichtsausdruck an.
»Das sind Arschlöcher oben in Obermoos.«
»Ach so?
Die holen sich die ganzen Snobs, die bei ihnen das Geld liegen lassen. Drum können die sich auch die Schneekanonen leisten. Wissen Sie, wie viele die haben? 254. Pisten, soweit das Auge reicht, voll mit Russen, bis in den April hinein. Und uns verkaufen die den Schnee sauteuer, damit wir wenigstens die Bobbahn und die paar Loipen präparieren können.
Ha, nein, nein, das sind alles Arschlöcher oben in Obermoos.
Hm, ja, wenn Sie das sagen.
Klaus' Blick flackerte ein wenig.
Dann schaute er quer über die Terrasse und blieb wie zufällig bei Andi hängen.
»Na, das gibt's ja nicht! Andi, das glaube ich jetzt nicht! Den kenne ich, den der da drüben sitzt von früher, wissen Sie? Ja, so ein Zufall! Hey, Andi! Andi, setz dich her da!«
Ein weiteres Mal dachte Andi, dass es richtig gewesen war, Klaus anzurufen. Vor Bettina hätte er Angst gehabt, sich lächerlich zu machen. Vor Klaus nicht.
Eine Stunde später hatte der Regen aufgehört. Andi und Klaus hatten Zeitung gelesen. Sie hatten erfahren, dass der Tote auf dem Hauptplatz in einem Autoservice gegenüber der Tenne-Steilkurve gearbeitet hatte. Ganz großer Name, sagte Klaus, und Neffe des Bürgermeisters gewesen war.
Das können die wahrscheinlich bei jedem schreiben. Das hat die Zeitung so im Blindtext drin, sagte Klaus.
Er war erschossen worden.
Der Kellner... »Das ist nicht der Kellner, das ist der Wirt«, sagte Klaus. »Hatte ihnen noch kopfschüttelnd erzählt, dass er den Neffen regelmäßig gesehen hatte, weil der ein guter Kollege vom Schurli gewesen sei, der da drüben als Liftwart arbeitete. Wobei, so richtig erzählt hatte er es nicht. Er hatte gesagt, der arme Schurli, jetzt kommt er sicher noch mehr her saufen.«
Klaus war in seinem Element. Ein Toter, Klaus' erstes Vorbild, war Matt Damon gewesen und plaudern mit Menschen vom Land. Sein Vorbild, als er noch Theaterambitionen hatte, war Josef Bierbichler gewesen. Andi drängte darauf, endlich das Dorf zu durchstreifen, um Domenico zu suchen. Sie verlangten die Rechnung.
»Vielen Dank für alles«, sagte Klaus zum Wirt, »und ich verspreche Ihnen, ich fahre nicht nach Obermoos.«
»Hehe«, sagte der Wirt. Dann wurde sein Ausdruck schlagartig wieder missmutig.
»Ja, ja«, sagte er. »Machen Sie doch, was Sie wollen.«
Andi dachte verwundert, dass der Wirt diesen Satz vermutlich wirklich genau so gemeint hatte. Der drehte sich noch einmal um und sagte, »Komisch übrigens, vor ein paar Tagen war auch so eine Fremde hier, die Obermoos nicht gekannt hat, so eine aus der Stadt. Ich hätte gewettet, die kommt nie wieder, aber dann ist sie gestern wieder aufgetaucht und hat sogar ein Zimmer genommen. Sie haben sie ja noch gesehen«, er schaute Andi an, »die ist gerade gegangen, bevor Sie«, er schaute Klaus an, heruntergekommen sind.
Auch sinnlos. So früh aufstehen.
Er schlurfte ab.
Andi und Klaus schauten sich an.
Andi versuchte verzweifelt, in Windeseile ein Bild von dieser Frau zusammenzubekommen. Eher klein? Irgendwelche Haare? Moderner Jogginganzug. Sie war in irgendein Auto gestiegen und weggefahren.
Was bin ich für ein Scheißdetektiv? Dachte Andi.
Domenico war den ganzen Tag nirgends zu finden. Seine Wohnung blieb verschlossen. Er nahm sein Handy nicht ab. Andi und Klaus suchten zu zweit und verteilt, sie trafen sich und schwärmten wieder aus. Andi sah die Polizistin wieder, die ihn ausdruckslos grüßte. Andi suchte Plätze in der weiteren Umgebung auf, die Domenico ihm einmal gezeigt hatte, das Marienmartel, den Autobahnpfeiler, dessen Türe nie abgeschlossen war, den Wasserfall. Andi begegnete mindestens 5 Frauen im Jogginganzug, aber wo begegnet man im Frühsommer keiner Frau im Jogginganzug? Es war kein Grund, sie anzuzeigen, jedenfalls nicht mehr als sonst. Am Nachmittag
musste Andi sich eingestehen, dass Klaus langsam einen gelangweilten Eindruck machte. Kurz darauf verwickelte Klaus auf dem Hauptplatz einen extrem leicht erkennbaren Beamten in Zivil in ein Gespräch, an dessen Ende der Beamte Klaus tatsächlich mit einem freundlichen Lächeln auf die Schulter schlug. Klaus kam zurück. »Nichts«, sagte er. »Nichts.« »Was heißt nichts?«, fragte Andi. »Die haben keine Ahnung.« »Was, wie, keine Ahnung? Die ermitteln doch schon den ganzen Tag.« »Er hat gesagt, wir gehen dem einen oder anderen vielversprechenden Hinweis nach. Mehr kann ich Ihnen aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.« »Oje, eben. Und ich habe ihm gesagt, ich wäre von der Bürgerzeitung.« »Oje, eben.« Der Bürger war die mit Abstand auflagenstärkste Tageszeitung des mittelgroßen Landes. Seit der großen Verlagsfusion im Nachklang der Kalenderkrise war sie im Grunde konkurrenzlos. Wenn man von der Bürgerin absah, einer anderen neu gegründeten Zeitung aus demselben Verlag, die dieselben Texte mit leicht geänderter Wortwahl und etwas weniger knalligen Bildern brachte. »Ich kapiere das nicht«, sagte Andi. »Das passt einfach nicht zum Domenico. Weißt du, alle glauben, der ist total unberechenbar und schräg, aber das stimmt nicht. Oder auf jeden Fall nicht so, wie sie das glauben.« »Du machst dir wirklich Sorgen, hä?« Andi seufzte. »Ja, ist doch bescheuert. Warum kann er nicht einfach zugedröhnt hinter der nächsten Säule auftauchen?« Im barocken Säulengang, vor dem sie standen, tauchte eine verkniffen wirkende ältere Dame mit Eulenbrille auf, die ihnen einen strengen Blick zuwarf. »Ja«, sagte Klaus, »ich verstehe das. Aber ich muss langsam wieder zurück. Wir können ja ein paar Tage abwarten und dann wieder überlegen.« Andi sagte nichts. »Pass auf. Wir trinken jetzt hier noch eins und dann schauen wir noch einmal zur Wohnung. Vielleicht hat er irgendwo draußen einen Schlüssel hingelegt. Denk mal nach, Andi.« Es dämmerte bereits. Andi und Klaus betraten den Hof. Niemand zu sehen. Die ersten Male hatte die Nachbarin aus dem ersten Stock ihnen noch freundliche Worte zugerufen. Jetzt hat sogar die Hinteregger die Schnauze voll vom Quasseln, dachte Andi. Klaus und er schauten unter Blumentöpfe hinter Fensterläden und unter den Brettern beim Schuppen, der auch noch irgendjemandem im Hof gehören musste. Neben und hinter dem Schuppen breiteten sich verschiedene Flecken Landes aus, Beete, Wiesenstücke, Kies. Eine sinnentleerte Landkarte des Lebens, dachte Andi. Klaus schickte sich an, die Beete zu inspizieren. »Vergiss es«, sagte Andi leise, »da habe ich Domenico noch nie gesehen. Schauen wir lieber nochmal ins Fenster.« Tisch, Stühle, Regale, Dinge. Es war ein nichtssagendes Elend. Man konnte im Halbdunkel auch kaum mehr etwas erkennen. »Da ist einer«, bellte Klaus plötzlich. »Was? Da drin ist einer. Schau mal da, also da hinten.« Andi nahm eine Bewegung wahr. Dann sprang Klaus schon an ihm vorbei in Richtung Straße. »Der will raus«, schrie er. Aber jetzt passierte alles automatisch. Es lief ab wie ein unwirkliches Computerskript. Schon standen sie vor dem Haus. »Der ist noch drin«, rief Klaus. »Warte hier!« Er channelte seinen inneren Matt Damon, riss die Haustür auf und lief los. Andi hörte schnelle Schritte auf Stein und sah das Treppenhaus hinauf. Das Haus hatte nur zwei Stockwerke. Trotzdem ahnte er den sprintenden Körper ganz oben mehr, als er ihn sah. »Bleib unten«, brüllte Klaus. »Der geht aufs Dach!« Andi trat wieder auf die Straße. Es war 9 Uhr und unter Moos war menschenleer. Von oben hörte Andi Geräusche. Er schloss auf die Richtung, in die gerannt wurde, und lief die Straße entlang. Am Eck erkannte er kurz den Umriss eines Mannes, der sich um einen Kamin handelte. Andi bog ab und rannte weiter. Er rannte und rannte, bis er merkte, dass er die Geräuschspur von den Dächern verloren hatte. Wo waren die zwei? Wo waren sie? Er lief ein paar Schritte zurück. Da war ein enger Durchgang, den er übersehen hatte. Andi rannte hinein, rannte weiter, rannte durch, kam am anderen Ende wieder heraus in eine andere Gasse. Da stand eine Frau. »Haben Sie dort oben zwei Männer gesehen?«, brüllte Andi. Die Frau starrte ihn verständnislos an. Andi drehte sich nach links, dort ging es zum Hauptplatz. Er drehte sich nach rechts, dort schloss ein Rest alte Burgmauer die Altstadt ab. Andi rannte los. Von irgendwo hörte er einen Knall. Er gelangte zur Mauer, sie war nicht hoch, er sprang hinauf und landete auf einer grasbewachsenen Fläche. Zu seiner Rechten war die Abschlussmauer der Häuserreihe. Ein Mann lehnte daran. Klaus. »Der hat auf mich geschossen«, sagte er. »Ich glaube, der hat auf mich geschossen«,